Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Vor einiger Zeit gab es einen Song von Charlie Winston. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Like a Hobo singt er da, wie ein Hobo. Ich wette, ihr habt jetzt den ganzen Tag einen Ohrwurm davon. Zumindest geht's mir immer so. Also Hobos, diese Leute, die in den USA als blinde Passagiere mit den Güterzügen durchs Land fahren. Und wie sich das genau anfühlt, wie so ein Hobo zu reisen, das weiß Freddy Gareis. Der ist Journalist und Schriftsteller und er ist 3,5 Monate mit Hobos in den USA durchs Land gezogen. Er ist auf den Zügen mitgefahren und darüber hat er dann ein Buch geschrieben. König der Hobos heißt das, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas. Frage an Freddy. Freddy, für die Leute, die noch nie auf so einem Zug mitgefahren sind, also ich zum Beispiel, beschreib doch mal bitte, wie sich das anfühlt, wenn man in so einem Zug sitzt.
Also es ist wirklich ein gigantisches Gefühl. Also gleichzeitig hat man natürlich einen ganz großen Respekt und ich zumindest hatte eine ordentliche Angst irgendwie vor der ersten Fahrt. Aber wenn man dann auf dem Zug drauf sitzt, dann ist man natürlich erstmal umgeben von donnerndem Stahl, ja. Alles irgendwie kracht zusammen und lärmt. Also es ist wirklich laut wie bei der Erfindung der Welt. Und dann hast du aber draußen rum, wenn du dann weiter guckst, hast du diese offene amerikanische Landschaft und dieses beides zusammen ergibt eine Kombination, die unvergesslich ist.
Du hast jetzt gesagt, okay, man ist auf diesem donnernden Stall drauf. Wie kommt man denn überhaupt erstmal auf so einen Zug drauf?
Also am besten in der Dunkelheit.
Ah ja, das macht es ja dann einfacher.
Das macht's, ja genau. Na, man sollte schon wissen, was man tut. Also man kann ja schön irgendwie rumalbern darüber, aber es ist eine gefährliche Sache. Deswegen empfehle ich auch niemand, das jetzt konkret nachzumachen, sondern lieber mein Buch zu lesen. Mhm. Man sucht sich, so wie ich das gemacht habe, man sucht sich jemand, der weiß, was er tut. Also wo der Güterbahnhof ist, wo der Zug abfährt, wie man aufs Gelände kommt und was man beachten muss. Also sozusagen, ich bin in die Hobo-Schule bei jemand gegangen, bei einem alten Hobo.
Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen weiter über deinen Reisebegleiter und überhaupt über die Hobos. Aber okay, wenn du nicht genau sagen willst, wie man hochkommt, wie kommt man denn wieder runter?
Nein, ich kann es natürlich schon sagen, aber es kommt ja direkt auf den Zug an. Also ich meine, du hast ein Güterbahnhofgelände, das ist meistens recht weit außerhalb der Stadt. Da musst du drauf gelangen und du suchst dir einen Waggon, der sozusagen dir einen Ritt, eine Mitfahrgelegenheit bietet, weil nicht alle Waggons bieten das an sozusagen. Also manche haben keine Plattform hinten oder manche sind nicht offen und das heißt, du musst dir den entsprechenden Waggon mit der Infrastruktur für eine gute Fahrt suchen und dann ja, kletterst du so eine Leiter rauf oder kletterst halt in so einen Schiebewandwagen, also so einen Boxwaggon rein. Ja, und da hältst du dich dann auf für den Rest deiner Fahrt.
Gab es auch Situationen, wo du gedacht hast, ups, da war es jetzt ein bisschen gefährlich, da wäre ich irgendwie fast vom Zug runtergefallen oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also generell habe ich immer versucht, nüchtern zu sein auf dem Zug.
Habt ihr versucht, ja?
Ja, ich habe es versucht und ich habe es auch meistens geschafft, weil das ist wirklich, also mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Also du solltest schon immer gucken, dass du einen guten Stand hast und dass du dich irgendwo festhältst oder in einer sicheren Ecke bist, weil der Zug, ich meine, das sind ja gigantische Züge, diese amerikanischen Güterzüge, die sind bis zu 2 Kilometer lang und das sind alte Dieselmaschinen und da entwickelt sich immer so ein bisschen Spiel zwischen den Waggons, zwischen den Kupplungen und wenn der Zugführer vorne mal Gas gibt, dann haut das Ding zusammen und springt nach vorne so einen halben Meter diesen Zug und wenn du da nicht aufpasst, dann fällst du halt ins Gleisbett oder runter vom Zug oder was auch immer, also mit unschönem Ausgang.
Ihr habt aber ja in den Waggons auch geschlafen, ne? Wie habt ihr das denn gemacht bei dieser super Lautstärke und wenn ihr dann mal bremst oder so, wirst du doch total durchgerüttelt. Wie habt ihr da geschlafen?
Ja, durchgerüttelt wird man eigentlich immer. Also man ist so ein bisschen wie so Eiswürfel in einem Becher hinter der Cocktailbar. Aber interessanterweise, nach einer Weile ist dieser ganze Lärm, dieser industrielle Lärm wird irgendwann so, das wird zu Musik. Ja, und du schläfst dann auch im Rhythmus dieses lauten Zuges. Also ich habe wunderbar geschlafen, eigentlich so gut wie schon lange nicht mehr auf der Plattform eines Getreidewaggons. Und wenn man dann vor allem morgens dann aufwacht, mitten in der amerikanischen Wüste irgendwo und denkt, Moment, im ersten Moment, wo bin ich hier? Und dann so, mein Gott, ich bin auf dem Güterzug und fahre durch die Wüste von Nevada. Das ist natürlich ein gigantisches Gefühl.
Freddy Gareis war mehrere Monate mit Hobos in den USA unterwegs. Er ist mit denen auf Zügen gefahren und da sprechen wir drüber heute Morgen hier im Early Bird. Er hat dann darüber ein Buch geschrieben und Freddy, also der Titel deines Buchs ist ja König der Hobos und da habe ich direkt mal so ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, diese Hobos, die gibt's gar nicht mehr. Also man kennt die vielleicht auch aus so ein paar Liedern, Like a Hobo zum Beispiel, den haben wir eben gespielt oder so Folksongs, wo das auch so ein bisschen glorifiziert wird. Aber ich dachte, die Hobos, die wären quasi ausgestorben. Was genau ist denn ein Hobo heute noch und was unterscheidet den von einem Obdachlosen?
Ja, das also ist ein faszinierendes Thema. Und wie du sagst, ich habe eigentlich genau das Gleiche gedacht, dass sie ausgestorben sind. Eigentlich sind sie ein Anachronismus, ne? Sie sind aus der Zeit gefallen und sie gibt es immer noch so. Die Büffelherden sind verschwunden, die Indianer wurden in Reservate gedrängt und vertrieben und die Hobos fahren immer noch durchs Land. Also die haben ja eine sehr lange Historie. So, die gibt es seit dem Bau der transkontinentalen Eisenbahn und am Anfang sind das halt Wanderarbeiter gewesen und haben sich verdingt irgendwie durch den Gleisbau, durch Arbeit in den Bergwerken und vor allem auf den Feldern bei der Ernte. Und sind halt immer mit dem Zug, der damals gerade so das Land erschlossen hat, sind die umsonst durch die Gegend gefahren. Und dieser Zug hat denen die Identität gegeben, ja, also auch dieses Wissen zu erlangen, mit dem Zug durch die Gegend zu fahren. Und genau das ist ja bis heute, was sie sozusagen über den normalen Obdachlosen erhebt, weil die Hobos wollten sich da schon immer abgrenzen. So die, es gibt da so einen schönen Spruch zum Beispiel, der ist aus der Jahrhundertwende, und der sagt so, ein Tramp, wenn ihm kalt ist, dann stopft er sich Zeitung unter die Klamotten. Und ein Hobo macht genau dasselbe, aber er liest die Zeitung vorher. Ja, also so die Hobos, wie du sagst, also die wurden besungen, die wurden beschrieben, irgendwie Norman Rockwell hat viele Gemälde über sie gemalt und sind echt ein Teil der amerikanischen Kultur geworden. Also viele sagen auch, dass das so ein Held der amerikanischen Frontier war, dass ohne den ja Amerika überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Jetzt ist aber natürlich irgendwie Frontier-Erschließung und so weiter schon ein bisschen her, ne? Also wovon lebt denn der Hobo dann heute?
Genau, das ist ein bisschen her. Und auch die Millionen, diese großen Zahlen, also diese Millionen von Hobos, die unterwegs waren, die gibt es natürlich auch nicht mehr, sondern heute hat sich das auch ganz ein bisschen balkanisiert von den Gruppen. Also früher war das vielleicht mal eine homogenere Gruppe und heute hast du viele verschiedene Gruppen. Also du hast Vollzeit-Hobos natürlich, dann hast du Yuppie-Hobos, Weekend-Hobos und du hast Leute aus vielen verschiedenen Bereichen, die viele verschiedene Sachen machen. Also du hast Hobos, die Gelegenheitsarbeit machen, du hast Hobos, die auf den Marihuana-Feldern im Nordwesten arbeiten, Leute, die musizierend durch die Gegend ziehen oder die einfach nur betteln, gibt's auch.
Und jetzt bist du ja in diese Szene so reingekommen. Wie hat denn das funktioniert? Also wie bist du überhaupt an die Leute rangekommen?
Ja, ich hatte auf dem Zettel, dass es ein jährliches Treffen gibt in Britt, Iowa, wo jedes Jahr, und zwar seit 1900, das muss man sich mal vorstellen, jedes Jahr der König und die Königin der Hobos gekrönt wird.
Aber ganz echt, nicht ironisch irgendwie.
Nein, ganz echt. Mhm. Und natürlich ist innerhalb der Hobo-Gemeinschaft irgendwie gibt's viel Diskussion um diesen Titel und wie echt das ist und ob das nicht nur Nostalgie ist. Auch da wieder, irgendwie hat sich das balkanisiert. Aber die gibt's irgendwie und da trifft man die Leute, beziehungsweise einige. Und, naja, und da bin ich hingefahren, dachte ich, das muss ich mir angucken und da werde ich mir einen suchen, der mich sozusagen unter seine Fittiche nimmt.
Und würdest du sagen, also du hast ja jetzt eine Weile mit den Hobos rumgehangen, bist du von denen akzeptiert worden?
Ja, es hat allerdings gedauert. Mhm. Also es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Du hast gedacht, ich komme vorbei, sag, ich bin der Freddy, hallo.
Hallo, so, wollen wir nicht Güterzüge zusammen
reiten? Du bist mein Freund, komm her.
Genau, also naja, ich meine, ich bin ja Journalist, also mir ist natürlich bewusst, also du musst ja immer in einem gewissen Maße das Vertrauen von Leuten erarbeiten und verdienen. Und auf den Hobotagen in Britt, da war dann einer, das war Tuck. Der Typ, ich meine, du hast den angeguckt und hast sofort gesehen, der war halt 25 Jahre auf den Gleisen unterwegs und du wusstest, der hat's faustdick hinter den Ohren und natürlich wollte der nichts mit mir zu tun haben, was wiederum mein klares Signal war, das ist mein Mann.
Freiheit. Das ist irgendwie so ein ganz schön abgenutztes Wort. Für den einen heißt das vielleicht, ich muss kein Kostüm zur Arbeit tragen und für den anderen heißt es vielleicht, ich kaufe mir gerade keine Wohnung, weil sonst fühle ich mich eingeschränkt. Freddy Gareis, der hat sich die Freiheit mal auf eine ganz intensive Weise angeguckt. Der ist nämlich mehrere Monate mit den Hobos in den USA herumgezogen und da als illegaler Passagier auf Güterzügen gefahren. Freddy, einer der Reisebegleiter, mit dem du lange unterwegs warst, ist ja Shoestring. Was ist denn das für ein Typ? Erzähl mal von dem.
Ja, Shoestring ist wirklich so ein Charakter. Ich glaube, man hat ganz, ganz selten das Glück, so eine Person kennenzulernen. Den habe ich getroffen in Texas und Shoestring ist so wirklich ein klassischer Vollzeit-Hobo, wie man eigentlich, man glaubt es nicht, dass es noch gibt. Das war so eine Figur wie aus dem Mark Twain-Buch entstiegen. Ja? So in Armeeklamotten, langer Bart, seit 25 Jahren Vollzeit auf den Gleisen. Einzelgänger, also jetzt nicht in einer Gang oder sowas unterwegs, was viele andere machen, so zwecks Sicherheit. Und war absolut, ein absolut faszinierender Mensch, weil er auch trotz seines harten Lebens saßen wir immer so oft zusammen und dann hat er immer angefangen, wie so ein Mönch auf einem einsamen Berg philosophisches Wissen irgendwie rauszuhauen. Und das hat mich total fasziniert an dieser Person. Und einer, der hochgradig optimistisch war, trotz aller Härte. Ja. Und für mich war da so eigentlich schon fast eine Verkörperung von so einem Uramerikaner. Ja.
Ich habe jetzt Shoestring mal gegoogelt und habe dann auch rausgefunden, dass er ja auch bei YouTube Videos hochlädt, wo er auf Zügen ist und wo er auch immer selber immer wieder im Bild zu sehen ist. Das war für mich schon so ein bisschen so ein Bruch. Also ich dachte so, ah, da hat sich das Hobo-Leben aber auch so ein bisschen verändert, wenn man jetzt Videos auf YouTube postet, oder? Also für den gehört das aber so ganz normal dazu, ne? Dass er jetzt auch so ein bisschen ein YouTube-Star ist.
Ja, lustigerweise habe ich das auch zuerst gedacht, aber dann irgendwie, je mehr du in die Geschichte eintauchst von den Hobos, hat sich eigentlich gar nicht verändert im Prinzip. Ja, die sind echt so irgendwie aus der Zeit gefallen und gleichzeitig hochgradig aktuell. Also die Hobos waren schon immer große Kommunikatoren und so früher, so um die Jahrhundertwende, so bei Jack London kann man das auch zum Beispiel hervorragend nachlesen, der war ja auch mal eine Zeit lang Hobo. Haben die halt kommuniziert, indem sie an die Wassertanks in den Bahnhöfen immer dran geschrieben haben, wo sie waren, wo sie hinfahren, wie viele Meilen sie gemacht haben. Und heute machen sie das halt auf den sozialen Netzwerken. Das ist sehr interessant und geben dann sozusagen halt ein Status-Update, wie es um die Moral bestellt ist, wie es um die Verpflegung bestellt ist und welchen Zug sie jetzt erwischt haben.
Und dass man auch noch lebt überhaupt, ne? Ist das so ein bisschen auch so, hier, ja, ich bin noch da.
Genau, und dass man noch lebt irgendwie überhaupt. Und natürlich geht es auch um Anerkennung. Und das ganz Faszinierende daran ist gar nicht so sehr, dass sie irgendwie das auf Facebook posten, sondern dass sie wahnsinnig viele Fans dabei haben. Ja, und das zeigt dir nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache, nämlich in den USA, glaube ich, so gerade dieser Anachronismus, gerade in den USA, wo alles so einfach um Geld geht und Erfolg und das Streben irgendwie nach diesem Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, sind die Hobos ja sagen, scheiß drauf, interessiert mich überhaupt nicht. Und man sieht es sehr gut bei diesen ganzen Fans von den Hobos wie Shoestring, dass sie halt das also als Symbol sehen für eine Freiheit, die sie vielleicht selbst verloren haben.
Eine Freiheit, die man selbst verloren hat und die haben vielleicht die Hobos, aber die bezahlen ja auch einen Preis dafür. Ne? Du hast eben gesagt, Shoestring ist auch Einzelgänger. Ja. Würdest du sagen, das Hobo-Leben ist die Erfüllung eines Traums oder hat das nicht auch viele Seiten, die unangenehm und negativ sind?
Auf jeden Fall. Also diese Freiheit, das ist natürlich schön, immer mit dem Begriff Freiheit irgendwie um sich zu schmeißen. Also ich könnte immer kotzen oder ich habe gekotzt, als ich wieder zurück war irgendwie und muss mir hier Plakatwerbung angucken mit Freiheit heißt irgendwie mehr Datenvolumen und sowas. Ja. Und bei den Hobos kann man schon sagen, also es ist eine sehr radikale Freiheit. Ne? Es ist eine Freiheit, die auf jeden Fall auch wehtut. Also, und ich meine, es gibt Leute, so, die jetzt nicht die Fans von den Hobos sind und das uns auch passiert, die uns dann mit Steinen beschmissen und mit irgendwelchen Bierdosen und so Leute auch als Freiwild ansehen, ja, mit dem man machen kann, was man will. Für die Polizei ist ja ähnlich. Also in dem Sinne ist es immer so eine Achterbahnfahrt zwischen weich und hart und schön und hässlich.
Und wenn wir mal so auf dich persönlich gucken, also im Buch gibt es ja auch eine Stelle, wo Tuck zu dir sagt, wenn du erstmal aus dem Zug gepinkelt hast, dann willst du ja vielleicht gar nicht wieder zurück in dein altes Leben. Ne?
Ja.
Hast du auch das Gefühl gehabt, so das ist der Ruf der Freiheit, vielleicht sollte ich da bleiben?
Ich habe es auf jeden Fall gespürt, ja. Also ich konnte es definitiv nachvollziehen, was er damit gemeint hat. Einfach, wenn du erstmal unterwegs bist auf diese Art, irgendwie, das hat schon irgendwas von Wild West einfach, ja. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, das sollen. Ich glaube, gerade für Deutsche ist es dann sowieso total attraktiv. Ja. Ich meine, dieses Land ist einfach so oft wie ein Schuh, den man zwei Nummern zu klein gekauft hat. Ja. Und der drückt irgendwie an jeder Stelle und alles ist eng. Aber natürlich sieht er noch gut aus, irgendwie der Schuh. Und dann bist du da drüben und hast auf einmal Platz irgendwie zum Denken und zum Atmen und fährst da durch diese gigantischen Landschaften, noch dazu auf einem Güterzug und fernab von Gesetz. Das ist, ja, also es ist verlockend auf jeden Fall.
Und wir sprechen über Freddy Gareis, der war nämlich unterwegs mit den Hobos, mit den Vagabunden Amerikas. Freddy, ich habe mich gefragt so ein bisschen, du hast Mark Twain erwähnt, du hast amerikanische Geschichte erwähnt, aber was hat dich denn ursprünglich eigentlich auf die Idee gebracht, monatelang mit den Hobos unterwegs zu sein?
Ja, also zum einen war ich eigentlich schon seit meiner Kindheit irgendwie ein großer Fan dieser transkontinentalen Eisenbahn in den USA, weil das da so fundamental anders war als bei uns. Also bei uns wurde ja die Eisenbahn über bestehendes Siedlungsnetz gesetzt und in den USA ist das alles erst entstanden durch die Eisenbahn. So, man musste das Land ja irgendwie erschließen und dann hatte ich also generell eine Weite irgendwie in den USA und auch dieser Individualismus, die Selbstbestimmtheit haben mich da immer interessiert und dann hatte ich ausgerechnet, als ich dann mit dem Fahrrad von Israel nach Berlin gefahren bin, hatte ich einen ehemaligen Hobo kennengelernt in Budapest, der irgendwie der Liebe hinterhergezogen ist und dann in Ungarn gelandet ist. Und der hat mir davon erzählt und ich konnte es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch gibt. Also ich dachte auch so, kann es eigentlich gar nicht mehr geben in den USA. Und dann hat er mir noch erzählt von so einem Untergrundführer, den es auch noch gibt, ja, von so einem Typen, von so einem Hobo, der halt ja so eine Art Lonely Planet für Hobos geschrieben hat über die ganzen Güterbahnhöfe in den USA. Und danach irgendwie war es gesetzt. Das hat mir einfach nicht mehr losgelassen, das Thema.
Und der existiert ja auch wirklich, ne, der Untergrundführer für für Züge.
Ja, und ich habe diesen Typen getroffen und das ist der reinste Wahnsinn, der Kerl einfach. Der ist 70, das ist ein Vietnam-Veteran und der fährt immer mit 70, da ist der Hobo und fährt auf den Gleisen irgendwie durch die USA und aktualisiert jeden Sommer seinen Untergrundführer. Also der Crew Change Guide heißt das. Und das ist so ein fotokopiertes Buch von 120. Den darf man nicht an Außenstehende weitergeben, irgendwie auch nur an erfahrene Hobos und so weiter und so fort. Und da steht dann wirklich so in kleingedruckter Schrift, wie man auf den Güterbahnhof kommt, wo das Loch im Zaun ist und alles wirklich detailliert. Ja, so nach 400 Metern rechts, dann am verkrüppelten Busch musst du wieder links und dann bist du auf dem Bahnhof und wartet da auf den Zug zwischen den Bäumen.
Konntest du denn noch irgendwas so rüber retten? Also jetzt bist du wieder in Deutschland. Hat dich das irgendwie verändert, die Reise?
Ja, es hat mich auf jeden Fall verändert. Also ich glaube, ich meine, jede Reise verändert einen, aber die Hobos, gerade die Hobos und dadurch, dass das Buch irgendwie wirklich nur um dieses eine Thema ging, irgendwie hat mich das schon sehr berührt. Und ich habe, diese Menschen sind mir einfach sehr ans Herz gewachsen. Ja, ich meine, am Anfang mit vielen hast du vielleicht Berührungsschwierigkeiten oder sowas und riechen ja auch oft nicht irgendwie am besten und lange ungeduscht und sehen total wild aus. Und wenn man ihnen dann näher kommt, dann haben sie schon wahnsinnig viele interessante Sachen und wertvolle Sachen weiterzugeben. Ja. Shoestring zum Beispiel mit, also seiner, sind ja fast alles also Konsumkritiker oder antimaterialistisch eingestellt und da kann man natürlich sehr viel von denen mitnehmen.
Hast du eigentlich noch Kontakt zu ihm oder zu den anderen Hobos auch?
Ja, zu allen. Es ist wirklich,
es habt ihr so einen Hobo-WhatsApp-Chat, oder?
Ja, ich meine, Facebook wurde ja schon zur Sprache gebracht und natürlich habe ich alle, aber ich telefoniere auch mit einigen und ich habe auch schon einige wieder besucht und verfolge das wehmütig irgendwie, wie sie da weiter durch die Gegend ziehen auf jeden Fall.
Freddy Gareis, der mehrere Monate mit den Hobos in den USA unterwegs war. Was er da noch so alles erlebt hat, könnt ihr nachlesen in seinem Buch König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas. Und da gibt es übrigens auch noch Fotos von Shoestring, von Tuck und natürlich von Freddy selbst, wie er in verschiedenen Waggons sitzt. Und übrigens hat Freddy mir noch verraten, dass er in Deutschland lieber nicht mit dem Güterzug mitfahren will. Erstens gibt es nämlich gar nicht so viele, weil viele Güter ja auch über LKW, also auf der Straße, abgewickelt werden. Und er sagt auch, die Waggons, die sind hier nicht gut dafür geeignet.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.